Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Hallihallo, Hallöle, Happy New Year und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil. Und ich weiß, in meiner letzten Folge 2023 habe ich groß angekündigt, dass das eigentlich ja gar nicht die letzte Folge des Jahres sein wird. Und was ist passiert? Ich bin versackt. Ich bin verloren gegangen, irgendwo zwischen Schlafen, Essen und Zeit mit meiner Familie. Und eigentlich kann es ja nichts Besseres geben. Daher hoffe ich, dass ihr es mir verzeiht, dass keine Podcast-Folge mehr kam. Und ich hoffe natürlich genauso sehr, dass ihr gut ins neue Jahr 2024 gestartet seid. Ich wünsche euch für das neue Jahr nur das Beste, dass eure Träume wahr werden, dass ihr stolz auf euch selber seid, dass ihr auch die kleinen Schritte auf dem scheinbar so langen Weg zu schätzen wisst und immer mal innehaltet, um eure Akkus auch wieder richtig aufzuladen. Mein Interviewgast für die heutige Folge hat mir im Interview eine Zahl mitgegeben, die mich noch lange beschäftigt hat und zum Nachdenken angeregt hat. Er hat eine Zahl von der Deutschen Depressionshilfe zitiert, die besagt, dass jeder vierte Deutsche einsam ist. Das sind 25%. Und als ich im Nachgang in der Vorweihnachtszeit so durch die Geschäfte gegangen bin, konnte ich nicht anders, als mal abzuzählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wenn man sich diese Zahl vor Augen hält, dann zeigt uns das, dass sich etwas ändern muss. Und das will nebenan.de. Und ich darf in der heutigen Folge mit Philipp Witzmann sprechen. Philipp ist CEO von nebenan.de, eine Plattform, die in Deutschland mehr als 3 Millionen Menschen mit ihrer Nachbarschaft vernetzt. Damit ist nebenan.de das größte soziale Netzwerk, made in Germany, und das einzig wirkliche soziale Netzwerk, das in Städten wie Berlin, Köln oder München von einem Viertel aller Haushalte benutzt wird. In unserem Gespräch sprechen Philipp und ich nicht nur darüber, wie es ist, ein soziales Unternehmen mit einem sozialen Purpose zu führen. Wir sprechen auch über seine eigene Entwicklung, denn er hat eine vielversprechende Hypergrowth-Karriere, wie er sie selber nennt, an den Nagel gehängt, um als CEO bei nebenan.de einzusteigen. Was das mit ihm selber gemacht hat und welche Entscheidung und welche Erkenntnis ihn auf diesen Weg geführt hat, das erzählt er uns im Gespräch. Und ich freue mich total, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn es ist ein so inspirierendes Gespräch, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Und damit es auch gleich losgeht, wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge mit Philipp Witzmann. Lieber Philipp, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist, dass wir im Podcast sprechen. Wir sind gerade schon im Vorfeld abgedriftet zum Thema Automobil, Zukunft. Aber das ist heute nicht das Thema. Aber wir kommen gleich drauf, was es ist, was dich bewegt. Deshalb würde ich sagen, stell dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch mal vor. Wer bist du und was treibt dich ganz persönlich an?
Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch total. Und wir werden nicht über Automobil und Zukunft sprechen, aber ich freue mich auf die Fragen und bin ja ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das wird gut. Genau, ich bin Philipp, ich bin 41, bin in Eberswalde, das ist ein bisschen östlich von Berlin, geboren, und wir sind familiär bedingt irgendwann nach Trier gezogen, in die Nähe von Trier, wo auch weiterhin meine Eltern und meine drei Schwestern leben. Mich hat es aber dann irgendwann beruflich nach Berlin verschlagen. Dort habe ich auch meine Frau gefunden, wir haben mit selber zwei Kinder, leben im Speckgürtel, wie es so schön heißt, und sind da sehr glücklich. Ich bin beruflich jetzt Geschäftsführer von nebenan.de, Deutschlands größtem Nachbarschaftsnetzwerk, so kann man das, glaube ich, sagen. Und die Frage, was mich antreibt, ist, glaube ich, eine, wo sich privat und beruflich ein bisschen vermischt. ich möchte einfach, dass die Welt, in der meine Kinder aufwachsen, ein bisschen besser wird. Und das war so ein Treiber, warum ich tatsächlich irgendwann, als es sich die Gelegenheit ergab, mich neben Andi anzuschließen, weil ich glaube, dass wir ganz viel für die Gemeinschaft tun. Und das füllt tatsächlich meinen beruflichen Werdegang mit Sinn. Und jeden Tag aufzustehen und zu wissen, es sind wieder 10.000 Dinge passiert, die einfach so toll sind, weil wir Menschen miteinander verbunden haben, die dann sich gegenseitig unterstützt, kennengelernt, wie auch immer haben. Das ist genau das, was mich antreibt und warum ich total Spaß daran habe, das zu machen, was ich gerade mache.
Ich bin großer Fan. Da, wo ich jetzt wohne, da habe ich letztens mal geguckt, da gibt es niemanden, da wäre ich wahrscheinlich die Erste. Aber war ich auf einem Seminar und da hat mir eine Seminarteilnehmerin, haben wir irgendwie drüber gehabt, wo wir alle so wohnen, und die wohnt in Dresden, und die erzählte dann, dass es in ihrer Nachbarschaft über eure Plattform, ne, da verkauft einer Honig und bewirbt es da, hey, es gibt die neue Blüte, und hat dann irgendwie so einen Selbstbedienungsladen vor der Tür und bewirbt es dann darüber, es wird ausgetauscht, ausgeholfen. Für alle, die nebenan.de noch nicht kennen, Nebenan.de ist mit knapp 3 Millionen NutzerInnen Deutschlands größte Nachbarschaftsplattform. Und ihr sagt, Nebenan.de steht für ein neues Gemeinschaftsgefühl. Nimm uns doch mal mit, für alle, die Nebenan.de vielleicht nicht kennen, was genau ist es, was dieses Gemeinschaftsgefühl erzeugt? Und warum ist es das, was ihr sagt, ist wichtig?
Was das Gemeinschaftsgefühl erzeugt, ist tatsächlich einfach, dass wir so funktionieren wie eine gute Nachbarschaft. Menschen lernen sich kennen, Menschen verbinden sich über uns und machen dann Dinge im echten Leben. Das heißt, wir sind ein Nachbarschaftsnetzwerk, aber im Endeffekt haben wir Deutschland in 25.000 kleine Nachbarschaften geschnitten. Und jetzt referenziere ich zu dem, was du gesagt hast, wir sind tatsächlich noch in den größeren Städten bisher hauptsächlich unterwegs. Das heißt, wir haben 10.000 der 25.000 Nachbarschaften, die wir geschnitten haben, geöffnet. Das ist jetzt sehr technisch, aber im Endeffekt heißt das, dass ich nur, wenn ich mich anmelde, sehe ich quasi die Menschen, die unmittelbar um mich herum leben. Und das sind tatsächlich digitale Profile, sage ich jetzt mal, die wir aber adressverifiziert haben. Das heißt, wir wissen, die Menschen, die ich sehe, die sind so wie ich auch, ne, mit einer relativ hohen Eintrittshürde in das Netzwerk reingegangen, nämlich sie haben ihre Adresse und ihren echten Namen angegeben und den verifiziert. Und was dann passiert, sind Dinge, genau wie du eben beschrieben hast. Viele Menschen kommen zu uns, weil sie entweder nach was suchen, nach was Dinge brauchen, und die bleiben bei uns, weil sie dort ihren Sportpartner, ihre Sportpartnerin finden, weil sie auf einmal Kanasterrunden starten, oder weil sie einfach das Wissen haben, wenn ich etwas benötige, dann finde ich das, ne? Also den Zugang, die Möglichkeit, Zugang zu haben zu den Menschen, die um mich rum sind. Weil was wir ja oft wissen, als wir in den Speckgürtel gezogen sind, habe ich ein, zwei Nachbarn kennengelernt, die sind RentnerInnen, und wenn ich was weiß, weiß ich genau, ich kann klingeln, die sind zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu Hause. Aber in der Großstadt war das bei mir nicht so. Und wenn mir beim Arbeiten im Haus irgendwas kaputt geht, ich sage jetzt mal die klassische Bohrmaschine, und der eine Nachbar, die eine Nachbarin, von der ich mir eine Bohrmaschine leihen würde, ist nicht da, dann muss ich im Zweifel den ganzen Tag warten. Und da sind wir eine total gute Lösung, einfach nachzufragen, und man hat dann quasi in dem Moment, meistens mit 3-4 Minuten Verzögerung, kriegt man eine Antwort und dann auch Hilfe, die man braucht. Und was wir damit erreichen, ist, dass wir Menschen digital vernetzen und die dann im echten Leben halt zusammenfinden.
Wenn wir von neuem Gemeinschaftsgefühl sprechen, suggeriert es ja auch, es gibt ein altes Gemeinschaftsgefühl oder zumindest einen Status quo, von dem wir weg müssen. Was seht ihr in der Welt, dass ihr sagt, das macht die Welt deiner Kinder noch nicht zur besseren? Es braucht da dieses neue Gemeinschaftsgefühl.
Ja, ich glaube, das komme ich mit dem großen Begriff Einsamkeit. Aber ne, es gibt ja ganz viele Studien. Ich glaube, vor 1,5 Wochen gab es eine neue von der Deutschen Depressionshilfe. 25% der Menschen fühlen sich einsam. Ja, wenn man es mal überlegt, wie viele Millionen das tatsächlich sind. Und wenn man dann sagt, das ist kein Altersproblem. Alter ist sehr betroffen, aber es sind auch ganz viele junge Menschen, die in einer viel digitaleren Welt aufwachsen, als ich aufwachsen. Meine Kinder sind noch sehr klein und wir haben natürlich so ein bisschen Angst und versuchen das sehr gut zu managen. Aber grundsätzlich ist es so, dass gerade die junge Generation sehr digital aufwächst. Und wenn man dann mit 18 auszieht und zieht woanders hin und hat nicht wirklich gelernt, in der echten Welt Zugang zu anderen Menschen im echten Leben zu finden, dann ist das ein Problem. Und auch, ich sag mal, die Anonymität der Großstädte ist auch ein Thema, was schon sehr lange beschrieben wird. Und wir glauben, dass wir einfach mit der Plattform selber, wie eben schon gesagt, digitalen Zugang zu echten Begegnungen schaffen. Und das ist genau das, wo wir glauben, wir werden nicht die allumfassende Lösung sein, aber wir können einen tollen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich wieder öfter im echten Leben begegnen und Hallo sagen. Und das ist Das ist das Gefühl, was wir schaffen wollen. Und deswegen haben wir die Nachbarschaften auch sehr klein gehalten, sodass man immer weiß, wenn ich irgendwo hingehe oder jemand zu mir kommt, das ist ein Mensch, der wohnt 3 Straßen weiter und dieser Person kann ich im Supermarkt begegnen und man sagt sich Hallo, weil man im Zweifel eine beidseitig positive Erfahrung gemacht hat.
Sehr, sehr schöne Mission. Jetzt haben wir nach draußen geblickt. Was nehmen wir als Nutzerin wahr? Welchen Mehrwert erhalten wir? Schauen wir doch mal in euer Unternehmen rein. Denn wie führt man denn ein soziales Unternehmen mit einem so tollen Zweck der Existenz? Gib uns mal einen Blick hinter die Kulissen. Was ist es, was euch ausmacht intern?
Ich glaube, ich habe ja beides erlebt. Große Unternehmen, kleine Unternehmen. Ich habe auch sehr viel im Rocket-Internet-Umfeld und auf Skalierungsfaden in Unternehmen gearbeitet, die, sage ich mal, sehr Hypergrowth unterwegs waren. Und ich glaube, das Thema Führung und wie führt man so ein Unternehmen ist sehr personenabhängig. Ich habe, egal wo ich gearbeitet habe, überall unfassbar tolle Führungskräfte und Führungskräftinnen erlebt. Und ich glaube, das ist immer ein Persönlichkeitsthema. Was ich glaube, was große Unternehmen gut machen, ist, dass sie tatsächlich viel früher erkennen, wenn eine Führungskraft oder ein Führungsstil oder eine Kultur ist ja das, was dann die Resultante ist von guter oder schlechter Führung. Wenn die nicht funktioniert, dann haben große Unternehmen schnell und gute Methodiken entwickelt, das zu erkennen. Und gleichzeitig auch junge Menschen mit Geld dahin auszubilden, dass sie quasi genau das gut machen, nämlich andere Menschen dabei begleiten, ihre Potenziale zu entfalten. Und in kleinen Unternehmen habe ich genau das Gleiche auch in einer positiven Weise erlebt, gleichzeitig aber auch oft gesagt, wenn das Geld knapp ist oder wenn man viel auf Wachstum setzt, dass man oft die High Potentials auch zu Führungskräften macht und dann aber nicht berücksichtigt, dass tatsächlich auch da eine Geld oder Wissen vermittelt werden muss, um das richtig zu machen, weil nicht jede Person, die in einem Job besonders toll ist, ist auch gleichzeitig die beste Person, andere Menschen zu inspirieren oder zu führen und zu begleiten dabei. Und bei dem Mann versuchen wir das so ein bisschen aus beiden Welten zu verbinden. Ich hatte wirklich das Glück, am Anfang meiner Karriere sehr strukturiert, institutionalisiert, inhaltlich vorbereitet zu sein und habe in den kleineren Unternehmungen, in denen ich auch arbeiten durfte, halt immer versucht, diesen gewissen Grad an Professionalisierung mitzubringen und die Awareness, die Bereitschaft oder die Offenheit zu schaffen, dass man halt Menschen unterstützen muss mit Coaching, damit sie auch gute Führungskräfte sind. Und das, so würde ich uns beschreiben, das machen wir tatsächlich sehr fokussiert. Und es funktioniert total gut.
Ja, danke, dass du uns da nochmal mitgenommen hast. Denn was hast du erlebt und wie hat sich das oder wie sieht das aus bei euch? Jetzt hast du für deine Rolle als CEO eine, ich nenne es jetzt mal vielversprechende Konzernkarriere an den Nagel gehängt. Wie auch immer du für dich persönlich Karriere dann definierst. Und du hast vor kurzem bei LinkedIn ein Post über das Warum dahinter geschrieben. Und du beginnst damit zu sagen, du siehst, wie dein Sohn die ersten Schritte macht und du bist ja gar nicht zu Hause. Kannst du uns noch mal mitnehmen in den Moment, an dem du gemerkt hast, jetzt wird es Zeit, meine persönliche Karriereentscheidung und alles, was damit zusammenhängt, noch mal für mich neu zu definieren? Und der Post hat ja sehr, sehr viel Zuspruch bekommen von Menschen, die sagen, absolut wichtig, sich genau diese Frage zu stellen. Oder ich habe mir vielleicht diese Frage gerade selber gestellt. Und ich glaube, das ist so ein inspirierender Moment, den du da in die Welt gegeben hast.
Ja, es war für mich ein spannender Moment, weil ich habe, ich glaube so, und ich bin auch ganz oft hingefallen in meiner Karriere, aber ich habe, glaube ich, schon ganz viel Glück gehabt und ganz viele gute Momente in meiner Karriere geschaffen und habe in der Zeit mal auch ein Coaching gemacht. Ich glaube, Coaching ist total wichtig. Und mein Coach hat mir damals das Buch The Concept of Spiral Dynamics empfohlen. Da geht es darum, dass Menschen, so die in meinem Alter waren, die gute Karrieren haben oder hatten, sich irgendwann überlegen, was mache ich eigentlich mit dem erworbenen Skillset? Ne, das war so der Hintergrund. Ich habe das gelesen und habe gedacht, so cool, es gibt Menschen, die einfach sagen, ich will nicht mein Bankkonto aufs Ewige maximieren und dafür halt komplett mein Sozialleben sacrificen. Das habe ich einen ganz langen Teil meiner Karriere und meines Lebens auch gemacht. Und der Moment war tatsächlich so, dass ich bin teilweise dann am Ende 5, 6 Monate im Jahr wirklich gereist, war überall auf der Welt unterwegs und saß dann im Hotel in Boston und habe auf dem iPad mit meiner Frau einen Videocall gehabt und mein Sohn hat die ersten Schritte gemacht. Und es war natürlich totales Excitement, aber ich habe einfach da gesessen und habe wirklich Rotz und Wasser geheult, weil ich gedacht habe, so, ey, ne, Das ist genau das, was ich immer überall kritisiert habe, dass wenn Väter, wenn in Familien, die ein Teil der Familie und das auch, oder auch Mütter halt nicht für die Kinder da sein können. Und in dem Kontext, als ich das Buch gerade gelesen habe, hat mich das total bewegt und habe dann relativ zeitnah bei Wayfair aufgehört. Ich gesagt habe, ich möchte was verändern und bin dann durch, wie es so ist, ganz viele Zufälle an Christian Vollmann gekommen von nebenan, der Gründer von nebenan, einer der GründerInnen, und habe dann quasi angefangen, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, was zu machen, was for purpose ist, was auch trotzdem ein wirtschaftliches Unternehmen ist, und da meinen Beitrag zu leisten. Und das Spannende ist tatsächlich, wenn ich heute, und ich bin fast jeden Tag, jeden Abend zu Hause, wenn ich heute abends nicht da bin, mein Sohn ist jetzt 6, der krabbelt immer noch jeden Abend auf meinen Schoß nach dem Abendbrot. Das ist so unser Ritual. Und wenn ich nicht da bin, dann weint mein Sohn und ist traurig und artikuliert das total hart. Und das beschäftigt mich total, weil ich irgendwie denke, guck mal, was ich auf der einen Seite aufgegeben habe. Das weiß er aber gar nicht, weil er noch viel zu klein war. Und trotzdem ist es so eine tolle Wertschätzung, die man spürt. Und dann denke ich wieder, wenn ich das nicht gemacht hätte, wie normal für ihn es gewesen wäre, wenn ich nicht da wäre. Und das ist irgendwie, ne, auch wenn in dem Moment es dann sad ist oder man traurig ist, dass man das nicht hat, ist es total wertschätzend und toll, auf der anderen Seite zu wissen, wie oft man tatsächlich dann da ist und was man dafür auch verändert hat.
Jetzt steht ja zwischen der Version, die in Boston vorm Laptop sitzt und sieht, wie der Sohn die ersten Schritte macht, und der Version, bei dem der Sohn jeden Abend nach dem Abendbrot, und das finde ich total herzig, wie du das gerade erzählt hast, und man hat auch das Glitzern in deinen Augen gesehen, als du gesagt hast, mein Sohn kommt jeden Abend zu mir auf den Schoß nach dem Abendbrot. Da steht ja ein persönlicher Wandel. Du hast dich ja damit auseinandergesetzt, was ist es denn nun, was ich will und wie kann das aussehen? Du hast Kontakte geknüpft und man ändert ja auch sein Selbstbild und damit ja auch das, wie andere mich wahrnehmen. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Was waren denn so die wichtigsten Schritte? Oder was würdest du Menschen an die Hand geben, die gerade vor dem Punkt stehen, dass sie vor ihrem Laptop sitzen und merken, ich bin nicht mehr zu Hause, ich kriege nicht mehr mit, was meine Kinder machen?
Also einen ganz einfachen Rat kann ich nicht geben. Ich glaube, das Wichtige ist natürlich, jeder hat eine andere Situation, aus der er oder sie das heraus entscheiden kann. Ich glaube aber, das Wichtige ist, wenn man das erkennt, und das war immer schon handlungsleitend für mich, wenn ich, gibt ja ganz viele alte Sprichwörter, man ist seines eigenen Glückes Schmied, aber ich glaube, dass einfach Dinge zu machen, die einen stören, zu verändern, und das liegt ja bei einem selbst im Endeffekt, und den Mut zu haben, und mir ist es immer leichter gefallen, Dinge für andere Menschen zu verändern, und mir war in dem Moment klar, dass ich merke, ich werde damit Einfluss auf das Leben haben, das meine Kinder haben. Und das war mir total wichtig. Und deswegen ist mir die Entscheidung viel leichter gefallen. Deswegen würde ich immer sagen, wenn man vor so einer Entscheidung ist und die Entscheidung auch treffen kann, es gibt ja auch ganz viele Situationen, in denen geht das nicht, einfach den Mut zu haben, sie zu treffen. Einfach machen. Es klingt immer so platt, aber es ist manchmal genau das Richtige. Und ne, wenn du sagst, wenn ich heute auf mich schaue und auch was die meine fast 4 Jahre bei nebenan, die mit mir gemacht haben und wie glücklich ich auf der einen Seite bin, dass ich die Entscheidung getroffen habe, wie sie mich aber auch als Mensch, als Arbeitnehmer, als Führungskraft, als Arbeitgeber in der Zeit verändert haben, ist das schon eine coole Reise, muss ich sagen. Also ne, dieses Purpose kann man wollen, muss man dann aber auch annehmen, dass man auf eine andere Kultur trifft, dass man und vor andere Herausforderungen gestellt wird mit den Mitarbeitenden. Und das, da bin ich den GründerInnen total dankbar, dass sie mich so gut an die Hand genommen haben und auch manchmal Geduld mit mir hatten, wenn mir Dinge nicht schnell genug gingen und so. Das war schon.
Ich wollte gerade fragen, was waren so die Dinge, die du auch über dich selber lernen durftest, wo du auch vielleicht mal zurückstecken, aber wo du nochmal reflektieren durftest, hey, vielleicht ist es mir gar nicht so nützlich. Und das Thema Geduld ist ja da ganz oft der Fall.
Ja, genau. Also in einem Hypergrowth, ich sag mal, bei Wayfair, glaube ich, bin ich bei deutlich unter 100 Menschen eingestiegen und wir sind in 4 Jahren auf 2.500 Mitarbeitende gewachsen. Und links und rechts von mir waren nachher noch PartnerInnen von Unternehmensberatungen. Und da wurde halt alles in PowerPoint ausdiskutiert und sehr schnell entschieden und immer hin und her. Und das war schon anders, als ich zu nebenan kam. Und ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, und wir haben uns total gut in der Mitte getroffen. Auf der einen Seite, ne, ist es total wichtig, dass das, was wir machen, machen wir für die Menschen. Wir sind, wenn man es ganz platt nimmt, eine Plattform, auf der Menschen gute Dinge tun oder tolle Dinge sich begegnen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, dass wir irgendwann, dass wir ein wirtschaftliches Unternehmen sind. Und das war auch so, dass viele Mitarbeitende, die ganz früh gejoint oder zu nebenan.de gekommen sind, dass viele Mitarbeitende das für sich hauptsächlich den Purpose nach vorne gestellt haben. Und das ist natürlich dann noch eine Reise, dann zu entscheiden, wie schaffen wir es, die Menschen dafür zu begeistern, auch Dinge zu machen, die nachher uns Geld verdienen können zu einem gewissen Grad. Und diese Reise zu begleiten, mitzumachen, war spannend, bleibt spannend und ist aber total aufregend.
Und da möchte ich gerne auf ein Zitat eingehen, was ich von euch gelesen habe. Mit nebenan beweisen wir, dass Innovation und Purpose sich nicht widersprechen. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Wie beweist ihr das denn, um da auf euer Wording zurückzukommen?
Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt ist es ja so, wir verändern ja die Gesellschaft. Wir schaffen es, dass Menschen, die sich vorher nicht begegnet haben, sich auf einmal begegnen. Wie gesagt, da gibt es 1.000 oder zehntausende Fälle. Und das machen wir, indem wir quasi ein technisches Produkt, eine Software oder ein zur Verfügung stellen, auf der die Menschen das tun können. Das heißt, und die entwickeln wir immer weiter. Und gleichzeitig, was damit passiert, sind, ich meine, wir haben gerade die Aktionen wie Weihnachten, wir haben gerade, haben über 2.500, ich glaube, es sind sogar 3.000 jetzt Menschen, machen ihre Türen auf, um andere an Weihnachten zu sich einzuladen, zum Glühwein einzuladen, Wichtelgeschenke zu verpacken, Menschen zum Singen, gemeinsam singen einzuladen. Das heißt, die Aktion zielt darauf ab, dass wir die Menschen, die bei uns sind, aufrufen dazu, anderen, die einsam sind an Weihnachten, aus dieser Einsamkeit zu helfen. Zumindest für einen kleinen Moment. Aber was daraus ja entsteht, sind langfristige Verbindungen. Ich gehe ja nicht zu irgendjemandem hin zum Abendessen und sehe die Person im Zweifel nie wieder, sondern im besten Fall entstehen daraus lange Verbindungen. Das haben wir in der Corona-Zeit erlebt, das haben wir erlebt, als die Ukraine-Krise, also als die Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, dass die Menschen, die bei uns sind, die wollen Gutes tun und die brauchen manchmal die Impulse, um zu wissen, was kann ich denn gerade leisten und was kann ich gerade auch machen. Und genau die können wir geben. Und so verbinden wir tatsächlich das, was wir sehen, mit innovativen Ideen oder mit die auf der einen Seite technisch sind, auf der anderen aber Seite aber auch gesellschaftspolitisch, schaffen wir es, dass Menschen gute Dinge tun und tolle Verbindungen entstehen. Und das drückt es, glaube ich, ganz gut aus, wie wir das gut miteinander verbinden.
Wir kommen nochmal zurück zu deinem Post. Mhm. Und mit diesem Post sprichst du ja ein Thema an, was vor allem unsere Generation bewegt. Wir haben alle Möglichkeiten der Welt und das überfordert. Und das macht manchmal hilflos, weil wir nicht wissen, was ist denn jetzt die richtige Entscheidung für mich? Wir sind diese hybride Generation. Ne, welche Rolle soll denn die Karriere spielen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Eltern zu werden? Wie schafft man es denn, eine Antwort auf diese großen, großen Fragen des Lebens zu finden, die sich gut anfühlt? Ich möchte nicht sagen richtig, weil gibt es die eine richtige Entscheidung, weiß ich nicht, aber die sich zumindest für jetzt und für die nächsten Momente gut anfühlt.
Das ist eine sehr große Frage. Ich versuche es mal so zu beantworten. Einer meiner Mentorinnen hat mir mal gesagt, das Wichtige bei einer Entscheidung ist, dass sie in dem Moment, wo man sie trifft, trifft man sie unter allen zur Verfügung stehenden Informationen in dem Moment. Das heißt, wenn ich 5 Jahre zurückblicke, hätte ich viele Entscheidungen in meinem Leben anders getroffen? Sicherlich. Ja, aber in dem Moment, als ich sie getroffen habe, habe ich bewusst ja keine schlechte Entscheidung getroffen, sondern ich habe die Informationen, die ich habe, genutzt, um die für mich beste Entscheidung zu treffen. Deswegen ist es immer schwer, über richtige, schlechte, gute Entscheidungen zu treffen, weil im Endeffekt kann man natürlich in der Rückwärtsreflexion sagen, das hätte ich heute anders gemacht. Aber in dem Moment habe ich ja nicht bewusst eine schlechte oder falsche Entscheidung getroffen. Das ist so das ist ganz gut handlungsleitend, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt. Ich gehe jetzt den Weg und ich gehe den Weg, weil alles, was ich weiß, sagt, ich soll den Weg gehen. Und wenn man dann geht und man merkt, das ist nicht der Richtige, dann muss man halt nochmal mit sich die neuen Informationen bewerten. Aber deswegen ist die Frage, die du stellst, sage ich, liegt ganz klar bei einem selbst. Ne? Man muss schauen, wie ist die eigene Konstellation in der Familie, wie ist mein Netzwerk, wie stehe ich gerade selber in meiner Karriere da, und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube aber, wenn man es entscheidet, dann zu machen, ist eine gute Sache und nicht ständig mit der Entscheidung zu hadern. Also ich bin ein Mensch, der immer alle Menschen dazu einhält, irgendwie zu sagen, mach eine Entscheidung und dann go. Ne, du hast so ein Ich habe ganz oft in meiner Karriere immer dann den Job gewechselt, wenn man zu oft in einem Umfeld war, das alle drei Monate einen neuen Weg losgegangen ist. Ne? Es gibt so dieses Stichwort, viele Wege führen nach Rom, aber wenn du immer wieder einen neuen Weg losgehst, kommst du halt nie zum Ziel. Deswegen sage ich halt, wenn man sich beide Partner in dem Fall, was ja Kinderwunsch angesprochen, Kinderwunsch haben, dann kriegt man das auch hin. Ich glaube, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten kriegen Menschen alles hin und können sich in Herausforderungen stellen. Und auch die junge Generation, die ich tatsächlich total bewundere, weil sie in meinen Augen viel mehr das Wort Emanzipation und lebt, als wie die Generation, in der ich bin, glaube ich, die werden das auch total gut schaffen. Und der Zugang zu Informationen, um diese Dinge zu schaffen, ist viel höher als früher. Und deswegen, glaube ich, sollte man in sich selbst reinhören und dann mit den zur Verfügung stehenden Informationen eine Entscheidung treffen und dann einfach los.
Und wie mache ich mich auf diesem Weg, den ich wähle und bei dem ich auch bleibe, das hast du ja gerade eindrücklich geschildert, wie mache ich mich da frei von den Gesellschaftsbildern? Ich gebe dir ein Beispiel von mir. Das Thema, wann kriegt ihr endlich Kinder, hört einfach nicht auf. Auch wenn wir das so perfekt wie möglich kommuniziert haben, nicht so viel Aufmerksamkeit drauf geben. Aber dieses, was ist denn jetzt mit euch? Das lasse ich nicht so nah an mich ran. Aber ich kenne viele, die das sehr an sich ranlassen und sagen, bin ich falsch, bin ich kaputt, mache ich was nicht so, wie das sein soll. Wie mache ich mich frei von Erwartungen, die von außen an mich und meinen Weg gestellt werden, obwohl ich in meiner Entscheidung total klar bin?
Ich glaube, das wird sich auch verändern. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass die jüngere Generation, Gen Z oder wie auch immer man das nennt, allein auch, dass ganz viele Menschen heute sagen, ich möchte keine Kinder haben. Das ist doch total die gute Selbsterkenntnis. Ne? Man muss ja nicht nach Dingen streben, die einem gesellschaftlich vorgegeben werden. Und was du gerade sagst, bei uns ist es so, meine Frau und ich, wir haben lange so gehadert, wer nimmt jetzt Elternzeit, wie lange, und bei uns, wie 40 sage ich jetzt mal, wir sind, viele unserer Freunde und Freundinnen haben tatsächlich gesagt, ich gebe mein Kind nach drei Monaten ab, ich mache jetzt nur ganz kurz Mutterschutz und Elternzeit, weil es irgendwie wichtig ist, dass es dann emanzipiert. Und was ich von der jungen Generation lerne, ist einfach eine Sache. Emanzipation heißt, für das, was man, für die Entscheidung, die man trifft, einzustehen. Und das bewundere ich total. Wir haben einen riesen hohen Anteil, ich habe es noch nicht so hoch erlebt, irgendwo anders bei nebenan, von Menschen, die in Teilzeit arbeiten. Väter, Mütter, Menschen, die keine Kinder haben, die einfach sagen, ich habe diese drei Dinge und ich finde die Arbeit total wichtig, aber es gibt noch andere Dinge, die im Leben für mich wichtig sind. Ne? Und wenn ich überlege, am Anfang meiner Karriere habe ich irgendwie 70, 80 Stunden gemacht und deswegen finde ich es total cool, dass Leute einfach sagen, ey, das ist Arbeit und es ist begrenzt und ich stehe dazu, dass das für mich ein Teil meines Lebens ist, den ich total gut im Griff haben möchte. Und deswegen finde ich gerade die jüngere, hybride Generation macht das total gut, weil sie halt Emanzipation richtig versteht und das ist einfach für das einzustehen, was man selber gut findet und für das man sich entscheidet. Und ich glaube, dass dann vom, ich sag mal, wahrscheinlich sind es nicht die jungen Menschen, die dir sagen, wann kriegt ihr endlich Kinder, sondern das ist wahrscheinlich dann eher die ältere Generation. Die wird das lernen. Ja, und dann ist es ja im Endeffekt auch übergriffig. Es ist ein Thema, das weißt du selber besser als ich. Man kann viele Dinge da auch nicht planen oder wie auch immer. Auch dessen wird man sich ja erst bewusst, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das haben wir auch. Und ich denke, du kannst versuchen aufzuklären und dann wird es wahrscheinlich bei den Menschen leiser, die du aufklärst und bei den anderen musst du dir halt überlegen, ob du dir die Mühe machst. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, stehe einfach dazu, wie ihr das managt und dann ist das auch richtig so. Weil ihr seid die beiden, für die das relevant ist im Zweifel.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Emanzipation. In dem, was du eben gesagt hast, hast du was ganz Wichtiges gesagt, denn dieses neue Bewusstsein macht ja auch was mit unserer Arbeitswelt. Und ihr lebt es schon total gut vor bei nebenan, weil ihr sagt, hey, wir haben richtig viele Menschen, die sagen, ich möchte in Teilzeit arbeiten, weil X und Y und Z mir auch noch wichtig sind. Wenn du so auf die Arbeitswelt blickst, außerhalb nebenan, die das ja schon sehr gut machen, haben wir ja gerade gesagt, was braucht es in der Arbeitswelt, dass dieses, und wir nennen ein Beispiel, das Thema maximales Gehalt versus maximales Erfüllungsgefühl ist ja was, das rüttelt ja an der Arbeitswelt, weil der Gehaltscheck nicht mehr nur über Wasser hält und die Menschen nicht glücklich macht und nicht leistungsfähig hält. Was sind deiner Meinung nach die größten Baustellen der Arbeitswelt, dass Menschen wirklich zufrieden arbeiten können?
glaube immer, dass wenn man so ein Thema diskutiert, oder ich stelle mir immer die Frage, das ist besser, wann wird man eigentlich derjenige, den man früher total albern und doof fand? Ich habe, als ich angefangen habe, ne, bin ich in einem Umfeld meine ersten Schritte gegangen. Da haben sich die Chefs die E-Mails ausdrucken lassen von der Sekretärin, noch so richtig klassisch. Haben dann handschriftlich draufgekritzelt. Die Sekretärin hat das dann abgetippt, wieder ausgedruckt, zum Approval vorgelegt als Antwort und dann wurde das per E-Mail versendet. Und zwar als PDF-Scan, die ausgedruckte, abgezeichnete Antwort. So. Das ist so am Anfang meiner Karriere. Und ich war jetzt kein Digital Native, aber ich habe die E-Mails auf dem Handy gelesen und gedacht, wieso muss ich jetzt eine PDF lesen, die irgendwie abgezeichnet ist? Und deswegen glaube ich, die Herausforderung der Arbeitswelt ist keine neue, nämlich zu verstehen, was ist der jungen Generation wichtig und wie kann ich die Ressource, die junge Generation ja mitbringt. Das ist ganz viel Innovationskraft, ganz viel Ideenreichtum, auch ganz viel Kraft. Ne? Also ich glaube, die Energie, die wir auch sehen auf bestimmten Projekten und wie viel tolle Energie man freisetzen kann, diese Energie richtig zu nutzen, das ist die Herausforderung der Arbeitswelt. Und das steht, glaube ich, damit, dass die Menschen, die in der Arbeitswelt aktiv sind, die Führungskräfte, die Menschen, die dann ja irgendwo auch vorne stehen und die jüngeren Menschen oft, die es ja oft sind, versuchen müssen zu inspirieren und zu begeistern, dass sie das verstehen. Dass ich nicht mehr die E-Mails ausdrucken lassen muss, so wie früher, sondern dass ich versuchen muss, was ist eigentlich den Menschen wichtig? Und wir machen bei dem Andi auch nicht alles richtig. Ne? Wir sind ja auch in einem Lernprozess und wir überlegen auch, wir haben ein tolles Office und wir haben an drei Tagen wir lernen immer, dass unser Office sehr, sehr gut besucht ist von den Mitarbeitenden. Aber dann liest man, dass die ganzen großen US-Konzerne auf einmal alle Leute wieder ins Büro bitten, so möchte ich es mal ausdrücken. Und wir stellen uns auch die Frage, muss das sein? Was ist der richtige Weg? Wie schafft man die höchste Produktivität für die Menschen? Ich bin in so einer total tollen Runde mit anderen GeschäftsführerInnen aus Berlin, die sagen, ein Tag die Woche verpflichtend zu machen, sorgt dafür, dass alle Leute sich nur zum Coffee-Chat treffen, weil sie dann socializen. Ja, also was sind die richtigen Arbeitsmodelle? Und ich glaube, die Arbeitswelt muss einfach lernen, offen zu sein, zuzuhören und zu verstehen, mit wem rede ich da? Was sind die Menschen, auf die ich ja baue? Ne? Ich meine, wenn ich hier als Geschäftsführer von nebenan sitzen darf, dann sitze ich hier, weil wir 130 Menschen haben, die das möglich machen. Und das bin ja nicht ich, sondern das sind die Menschen, die es möglich machen. Und da zu verstehen, wie kann ich eine Person begeistern? Was motiviert eine Person? Was demotiviert eine Person? Auch zu verstehen, was ist heute mit der Person los? Ja, also dieses wirklich eng dran zu sein an den Menschen und zu verstehen, wie kann ich mit einer kleinen Geste, mit einem motivierenden Spruch, manchmal auch mit einem Arschtritt, wenn ich es mal so doof sagen darf, die Person einfach bewegen dass sie quasi den Job, den sie macht und den die Person auch ausgewählt hat, dann auch erfüllt und mit Spaß erfüllt. Und das ist, glaube ich, eine Challenge, die war schon immer so. Ist natürlich heute viel, geht einiges viel schneller und das versuchen wir jeden Tag zu schaffen und gelingt uns aber auch nicht immer zu 100%. So ist es ja nun mal.
Was ihr aber macht, ist, ihr stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Sowohl in dem, was ihr als nebenan tut mit eurer Plattform, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu bilden, aber natürlich auch, und das hast du gerade beschrieben, den Menschen als Arbeitgeber in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, das ist das, wovor viele Firmen Angst haben, weil sie Angst haben, Macht wegzugeben. Weil sie Angst haben, dass sich keiner mehr drum kümmert, dass das Geld reinkommt, wenn sich alle nur noch um die Menschen kümmern. Weil du sagst ja Dinge wie zuhören, verstehen. Das kostet Zeit, das kostet Kraft, das kostet Ressourcen. Aber es sind sehr gut angelegte Ressourcen. Und ich glaube, das hat die Arbeitswelt noch nicht so ganz verstanden, sondern wir fahren immer noch dieses Modell von nur in Vollzeit ist man erfolgreich, nur in Vollzeit kann man gute Arbeit leisten. Was das aber im Umkehrschluss heißt, was es bedeutet, so eine Aussage in den Raum zu stellen, das geht tief.
Ja, und was ist Vollzeit? Also, ne, ich meine, wenn wir zurückgucken, 100 Jahre, dann waren es irgendwie 6 Tage die Woche, 12 Stunden. Und heute sind es 8 Stunden. Und es gibt ja schon Länder, in denen halt ganz andere Modelle auch gefahren werden. Da wird sich die Arbeitswelt verändern. Ja, auch mit dem technischen Fortschritt wird es immer weiter so kommen. Jetzt kann man doch die Kurve nochmal nehmen zu den selbstfahrenden LKWs, die es vielleicht irgendwann geben wird, weil sie notwendig werden. Ja, auch dann ist ja die Frage, ist es eine Vollzeittätigkeit, wenn man gar nicht mehr selber fahren muss im Zweifel, oder wie kann man das bewerten? Aber das wird passieren, und ich glaube, ich könnte jetzt wieder das Zitat bedienen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das meine ich gar nicht auf Mitarbeitende bezogen, sondern auf Unternehmen, die halt irgendwie schon eine sehr, sehr hohe Pflicht haben, sich auf die Bedürfnisse einzustellen, derer, die für sie den Erfolg ausmachen im Endeffekt. Und das wird uns noch lange beschäftigen. Und wahrscheinlich ist die Generation jetzt, die wird in 30 Jahren oder in 20 Jahren in einer ähnlichen Situation sitzen und sagen, wow, was wollen die jungen Leute von uns? Das macht ja gar keinen Sinn. Und das ist der Lauf der Zeit. Also deswegen bin ich da total entspannt und glaube, dass das alles nicht so schlimm sein wird, wie es manche beschreien. Und viele halten sich, glaube ich, einfach daran fest. Ne? Das ist ja dann auch wieder, ich habe Vollzeit gelernt. Mir wurde mein Leben lang eingetrichtert, mit Vollzeit ist man erfolgreich. Und auf einmal kommen da Leute, die sagen, hey, guck mal, ich kann auch in 30 Stunden oder in 28 Stunden einen richtig guten Job machen. Und dann fühlt man sich natürlich bedroht, weil man selber sagt, ich brauchte immer 40 und und ich habe nicht nachts um 2 bis 4 gearbeitet, weil es für mich sich gut angefühlt hat. Das haben wir oft bei unseren Developern auch, die sagen, hey, ich fange erst lieber um 10 an, aber mach dafür von 12 bis 3 noch eine Session und arbeite ein paar Tickets ab. Das ist doch total gut, wenn die Leute dann ihre Zeit nutzen, wenn sie effektiv und produktiv sind. Und ja, das wird werden. Wir wachsen auch an den Herausforderungen, und ich glaube aber, dass das in der Arbeitswelt auch zu einem Umdenken kommen wird. Also das ist nicht Frage, ob es muss oder nicht, es wird einfach dazu kommen.
Und es braucht viel Vertrauen. Gerade zu sagen, hey, ich fange um 10 an, dafür mache ich nachts eine Session. Da kriegen viele Chefs irgendwie so einen Ausschlag, weil sie sagen, ach, kann ich gar nicht kontrollieren. So, und das braucht es natürlich auch als Grundbasis dessen, der Zukunft, ja, in die wir reinlaufen.
Ja, es ist ja auch nicht bei allen Jobs, ne? Ich meine, wir sind natürlich auch in einer sehr spannende Blase unterwegs. Es gibt ja ganz viele Jobs, da brauche ich die Leute, die um 8 Uhr da sind. Und das ist auch richtig und gut so. Und die Diskussion geht natürlich an ganz vielen anderen Menschen und Berufsgruppen vorbei. Wenn ich jetzt sage, eine Pflegekraft sagt einfach, ich komme mal 2 Stunden später, und dann sitzt da ein Mensch, der verlässt sich dann auf diese Person. Also es gibt ja ganz viele Berufsgruppen, da muss man schauen, wie kann man diese jetzt bei uns aus der sehr technischen Internetblase anwendbaren Modelle, die auch gut funktionieren, wie kann man die tatsächlich dann auch so anwenden, dass es für die junge Generation auch solche Jobs wieder, also noch spannender sind, und weil da hat man natürlich den Purpose sofort, ne? Wenn es vernünftig funktioniert, wenn nicht irgendwie auf die Sekunde geschaut wird, wie lange darf ich jetzt der Person beim Duschen helfen. Das ist, glaube ich, eine richtig große Herausforderung, auf die ich persönlich keine Antwort habe. Außer halt zu sagen, dass wir nebeneinander irgendwie einen Teil der nicht-medizinischen Aufgaben irgendwie übernehmen können durch die Nachbarschaft. Auch da gibt es ganz viele Studien zu. Aber ich glaube, da in den Bereichen wird die Arbeitswelt noch vor größeren Herausforderungen stehen, als die wir jetzt tatsächlich durch ein offenes Mindset im Endeffekt lösen können. Ne? Wenn es sehr viel strukturierter und klarer ablaufen muss.
Du hast eben gesagt, bei nebenan macht ihr nicht alles richtig. Aber was ist es denn, was du sagst, Leute, Unternehmen da draußen, das ist es, was ihr von uns lernen könnt. Das machen wir richtig gut. Das hast du mit deinen Teams implementiert. Und du sagst, das ist das, was das Arbeiten bei nebenan für dich total toll macht, was andere Unternehmen von euch lernen können. Mhm.
Auch das ist natürlich schwierig. Ich sage, wir haben ein Riesenprivileg, und das Riesenprivileg ist, dass die Arbeit bei uns Sinn macht. Wenn mich Leute fragen, was ist anders bei uns, dann kann ich wirklich sagen, jeder bei uns arbeitet für nebenan. Ja, also die Menschen sind nicht, also auch möchten die Menschen bei uns Geld verdienen und auch möchten die Menschen bei uns ihre Karrieren entwickeln, aber jeder ist zu einem mehr oder weniger großen Teil sind die Menschen bei nebenan, und das mit Stolz. Und das ist total, es ist ein tolles Gefühl, und das ist was, wo ich einfach ganz klar auch wenn ich mich an die Seitenlinie stelle, sehe, das ist ein Riesenprivileg, das wir haben. Trotzdem glaube ich, dass dieser Wunsch nach Sinn und Purpose, ja, den es gibt da draußen, dass den auch viele andere Unternehmen bedienen können. Und ich glaube, dass jedes Unternehmen ja irgendwo einen Zweck erfüllt. Und wenn man so ganz reduziert draufschaut, ist es ja so, dass ein Geschäft oder ein Unternehmen gibt es aus einem Grund. Es gibt Menschen, die das Produkt, was dieses Unternehmen anbieten, brauchen. Und dann hast du ja eigentlich schon immer einen großen Teil der Sinnerfüllung dabei. Die Frage ist halt, wie stark gewinnmaximierend und solche Themen muss man nach vorne, wie stark muss man die Gewinnmaximierung nach vorne stellen oder schafft man es wirklich auch sinnvolle Themen in dem und einen guten Sinn und Zweck in anderen Businesses zu finden. Ich glaube, das ist grundsätzlich, deswegen fällt es mir schwer zu sagen, was können andere von uns lernen. Ich glaube, wichtig ist, dass man es schafft, die Mitarbeitenden dafür zu begeistern, dass die Sache, für die man arbeitet, auch eine gute ist. Und das fällt uns in der privilegierten Situation hier sehr leicht. Ansonsten ist es, glaube ich, auch so, dass auch wir gelernt haben, dass die Menschen, die für Sinn und Zweck und Purpose arbeiten möchten, trotzdem feststellen, dass sie irgendwann auch ihre Mieten bezahlen müssen. Also wir haben in den letzten Jahren schon auch gelernt, dass auch wenn ich weniger Stunden arbeiten möchte, habe ich trotzdem einen Strom, den ich bezahlen muss und eine Miete.
Den muss ich Vollzeit bezahlen.
Ja, genau. Und das ist das gehört halt auch dazu, zu verstehen, und das war für uns die Herausforderung, gar nicht so diesen Sinn und Purpose nach vorne zu stellen, sondern zu lernen, dass wir, wenn wir wirklich in die bestmöglichen BewerberInnen begeistern wollen für uns, dann trägt Purpose zu einem gewissen Grad, aber im Endeffekt, wenn jemand halt von sehr gutem Salär kommt, dann werden die Leute jetzt nicht anfangen, ihre Gehälter zu halbieren, weil das natürlich die Kosten auch mit sich trägt. Und ich glaube, die Mischung ist am Ende das, was es macht. Und das ist, glaube ich, das, was ich sage, was alle Unternehmen lernen können. Wie kann man eigentlich Gehalt und Sinn miteinander kombinieren, sodass die Menschen wegen beidem da bleiben? Das wäre eigentlich das Learning, was ich vielleicht mitgeben würde.
Und das ist ja fast schon ein perfektes Abschlussstatement, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Die Good News des Tages. Angenommen, in 5 Jahren oder egal welchen Zeithorizont du wählst, schlägst du die Tageszeitung deiner Wahl auf und es trifft dich im positivsten aller Sinne der Schlag, weil du sagst, da ist die Schlagzeile über nebenan. Oder vielleicht ein anderes Herzensthema, die Arbeitswelt. Die Schlagzeile wolltest du schon immer lesen. Welches wären deine Good News des Tages?
Also von nebenan.de wünsche ich mir einfach, dass wir irgendwann komplett flächendeckend ausgerollt sind, sodass du quasi in der Nähe von Bad Hersfeld dann auch Nutzerin bist. Was ich mir aber vor allem wünsche, ist, dass wir ich nenne das bei uns immer hochtrabend im Englischen, meine Vision ist, dass wir das digitale, the digital backbone für die Society, also dass wir ein Teil des Rückgrates für die Gesellschaft werden, weil wir haben ganz viel, was wir mitbringen, um genau diese Probleme zu lösen, dass schon in 5-6 Jahren eine ältere Person nicht mehr von ihrem Pflegedienst unterstützt werden kann, wenn jetzt ganz platt die Fernbedienung runterfällt. Ja, das wird einfach nicht mehr möglich sein. Und genau das können wir heute ja schon in den großen Städten, wo wir flächendeckend vertreten sind, unmittelbar auflösen. Rein theoretisch, und das haben wir in der Corona-Zeit erlebt, wenn du jetzt in Berlin Hilfe bräuchtest, in München, in Hamburg, in den größeren Städten oder in Dresden, würdest das posten, dann würde innerhalb der von fünf Minuten jemand da sein. Und das flächendeckend auszurollen, um einfach dafür zu sorgen, dass genau das, was die Menschen bei uns wollen, nämlich unterstützen und andere Menschen kennenlernen, das wäre für mich die Good News, wenn man irgendwie sagt, jetzt ist nebenan.de auch noch ins kleinste Dorf funktioniert dort und die Menschen kommunizieren digital in ihrer Nachbarschaft und lernen dann auch im kleinsten Dorf vielleicht noch neue NachbarInnen kennen oder neue Seiten an NachbarInnen, die sie vielleicht schon länger kennen, aber die Seiten gar nicht auf dem Schirm haben. Und für die Arbeitswelt wünsche ich mir einfach, oder würde ich mich total freuen zu lesen, welche coolen Arbeitsmodelle sich dann durchgesetzt haben, um einfach mal dieses Thema, dass die Alten auf die Jungen schimpfen, leise zu drehen. Weil ich glaube, wie gesagt, das muss kommen und deswegen wäre ich total gespannt zu lesen, dass es Modelle gibt, mit denen dann alle langfristig glücklich werden. Und dann wird es, wie gesagt, wieder irgendeine Phase geben, wo dann wieder die heute Jüngeren dann Älteren sagen, die Jüngeren, das kann gar nicht klappen. Also das wären so die beiden Nachrichten, einfach auf der einen Seite, dass wir irgendwann überall sind und dass die jüngere Generation einfach Wege gefunden hat, von der Älteren so akzeptiert zu werden, auch in der Anerkennung der Leistung mit weniger Stunden als total wertschöpfenden Teil der Arbeitswelt gesehen zu werden.
Das sind sehr schöne Neuigkeiten, die man dann lesen kann. Und um da nochmal auf dein Zitat zurückzukommen, the digital backbone of society. Man sagt ja auch immer so schön, it takes a village to raise a kid. Also es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich glaube, es braucht auch ein ganzes Dorf, um ein gutes Leben zu führen. Wir sind soziale Menschen. Und ich merke das, ich bin zu 70% in meinem Homeoffice und es tut immer gut rauszukommen, mich auszutauschen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Na, jetzt ist gerade hier super viel Schnee gefallen, man trifft sich beim Schneeschaufeln, so, man hilft sich beim Schneeschaufeln. Und das sind genau diese Dinge, auf die es ankommt. Deshalb herzlichen Dank für eure wundervolle Mission und ich bin gespannt, dann diese Schlagzeile zu lesen. Philipp, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte mehr erfahren, wie man ein soziales Unternehmen führt, ich habe Fragen dazu, wie ich meinen persönlichen Lebensweg, meine Balance finde. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn jetzt sich jemand mit dir austauschen möchte?
Also das Einfachste ist tatsächlich LinkedIn. Ja. Da bin ich tatsächlich sehr aktiv, wie du ja eben schon gesagt hast. Und ansonsten, ich glaube, meine E-Mail-Adresse ist auch kein Geheimnis, einfach schreiben. Ich bin da, gehöre da der Generation an, die sehr responsiv ist auf
sehr
den Kanälen.
Gut. Also von daher. Total es lohnt gerne. Sich in jedem Fall, Philipp bei LinkedIn zu folgen, auch ohne ihn direkt anzuschreiben. Ich finde es sehr schön, wie du schreibst, was du erzählst und wie du uns mitnimmst da an deine Gedanken. Also herzlichen Dank für alles, für unser Gespräch heute, für eure Mission. Und ich bin sehr gespannt, euren Weg weiter zu verfolgen. 3 Millionen NutzerInnen, Tendenz sehr stark steigend. Und ich freue mich schon, wenn es dann auf meinem ländlichen Raum auch verfügbar ist.
Vielen Dank für die Einladung und das total nette Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.